Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.
Wir müssen bei uns bleiben, haben sich die Löwen gestern in den Auszeiten immer wieder gegenseitig zugerufen. Das ist ihnen über weite Strecken gegen den THW Kiel auch richtig gut gelungen. Ein paar Mal sind sie allerdings vom Weg abgekommen und deshalb bleiben die Punkte leider doch woanders. Mit 24:26 verliert der BHC gegen den Rekordmeister aus Kiel wieder nur knapp gegen Kiel und trotzdem wird Geschäftsführer Jörg Föstich hier gleich sagen:
Ich denke, wir haben Kiel noch nie so nah an einer Niederlage gehabt wie am heutigen Tag.
Mit Jörg Föste sprechen wir natürlich auch darüber, was er zum aktuellen Stand der Arena-Pläne und den jüngsten Kompromissvorschlägen der Politik sagt. Außerdem lösen wir auf, wen Christopher Rudek hier denn meint.
Na, wenn ich Trainingsklamotten anhabe, dann sagt er Tor, Tor. Also er weiß schon, wo ich dann hingehe und freut sich immer, wenn er mit in die Halle kann. Aber so richtig das Spiel verstanden hat er, glaube ich, nicht.
Na, erstmal hören, ob uns das besser gelingt. Hallo zum BHC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und auf Tore und Stimmenfang war wie immer Handballexperte Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich.
Hallo Thorsten.
Was war das für ein Turbostart für den BHC gestern gegen Kiel? Ein starker Christopher Rudek dazu im Tor und das gute Gefühl, nicht nur bei mir, glaube ich, war da, da könnte was gehen. Letztlich ja, setzt sich dann doch die Routine wieder durch, die Routine der Kieler. Welches Gefühl bleibt bei dir, Tom, nach diesem Spiel?
Tja, das war tatsächlich ärgerlich, diese Niederlage gegen den THW Kiel. 24:26 und dabei gab es 15 Paraden von Christopher Rudek. Ich will jetzt nicht sagen, das hat absoluten Seltenheitswert, aber es war natürlich eine sehr, sehr starke Leistung, bei der er jetzt nicht nur irgendwie Bälle aus dem Rückraum gehalten hat, sondern auch ganz, ganz viele Freie. Und manche Kieler, allen voran vielleicht Patrick Wienzek, dann auch komplett entnervt hat. Also echt schade, dass das nicht gereicht hat, um endlich mal einen Punkt gegen die Kieler zu holen.
Und es wäre ja wirklich drin gewesen gestern. Also das hat ja nicht mit Glück oder Pech an der Stelle zu tun oder dass Kiel einfach nur einen nicht ganz optimalen Tag hatte. Aber was waren aus deiner Sicht die spielentscheidenden Knackpunkte?
Also ich fand jetzt, über weite Strecken war halt die Abwehr gut. Gerade so erste Halbzeit war es dann aber auch so, dass Kiel auch ein paar Mal ja ganz gut eben durchkam und eben zu diesen freien Chancen kam. Aber im Großen und Ganzen passte das schon mit der Abwehr. Und ich meine, Kiel ist natürlich auch, ja, klar, eine Hausnummer. Da kann man ja nicht alles gegen verteidigen. Das ist absolut okay. Das Ärgerliche ist nur, dass der BRC eben dann doch in zwei, drei Phasen einfach offensiv die Bälle ja zu leicht eben aus der Hand gegeben hat. Ich würde jetzt gar nicht sagen, dass sie so eine schlechte Effektivität hatten. Also natürlich gab es ein paar verworfene Bälle auch, speziell Niklas Landin, der dann ja eingewechselt wurde. Er hatte zuletzt auch Corona, deswegen kam er wohl nicht von Anfang an, hat dann auch einige Bälle eben entschärft und auch ja, ein paar wichtige Paraden gehabt. Aber ich glaube nicht, dass das das Entscheidende war. Entscheidender war echt so ein paar dumme Fehlpässe und auch ja anderweitig verlorene Bälle durch halt Fehler. Die haben halt wehgetan und so ist es dann eben vor allem in der zweiten Halbzeit passiert, dass Kiel immer wieder so ein bisschen wegziehen konnte. Wobei, ja, direkt nach der Pause, wenn der BHC da gut aus der Pause gekommen wäre, ne, dann hätte es auch einfach gelingen können, dass man selber wunderbar in Führung geht, weil das war ja ein echtes Chaos-Spiel nach der Pause. Haben beide Mannschaften sich ja übertrumpft in ja, im Fehler machen sozusagen.
Kürmelig, wird man im Bergischen sagen. Ja, wahrscheinlich war das, beziehungsweise die Phase danach, dann trotzdem die Vorentscheidung in dieser Partie. Ne?
Ja, ärgerlich. Trotzdem hat Kiel sich also zweimal abgesetzt in der zweiten Halbzeit. Beim ersten Mal konnte der BRC das dann aufholen auf 18:18. Dann aber gab es wieder eine Vier-Tore-Serie eben durch eigene Fehler. Und ja, am Schluss war das dann schon stark, dass man nochmal eben taktisch was geändert hat. 5:1 Abwehr, siebter Feldspieler. Und da hatten die Kieler dann schon wieder ein bisschen mehr Probleme mit. Und plötzlich hat Alexander Weck bei 22:24 Rückstand den Ball in der Hand und kann das 23:24 erzielen. Und da kommt für mich die einzige wirklich krasse Fehlentscheidung des Spiels. Ihm wird da wirklich ins Gesicht quasi sogar gegriffen. Also auf jeden Fall war es ein Foul, wenn es nicht sogar zwei Minuten waren, aber es war ja mindestens ein Foul und der BRC muss einen Ball behalten. Stattdessen aber kommen die Kieler eben in Ballbesitz, haben dann eben das leere Tor und treffen durch Duvnjak zum 27-24. Und das war dann ja schon einfach entscheidend.
Rodelfunk. Leider hat sich der Sonntagsausflug nach Düsseldorf auch wirtschaftlich nicht so wirklich für den BRC gelohnt. Rund 2600 Zuschauer waren laut offizieller Zahl im PSD Bank Dome dabei. Maximal 4000 hätten es sein können. Aber vielleicht lag es auch am schönen Wetter. BRC-Geschäftsführer Jörg Föste, der mochte nachher jedenfalls keinen Trübsal blasen und hat stattdessen zur ultimativen Lobhudelei auf seine Löwen angesetzt. Das hören wir jetzt im Interview mit Tom.
Jörg Föste bei mir. Es ist leider am Ende im Ergebnis wie immer gelaufen gegen Kiel. Oder wie oft, ein gutes Spiel gemacht, aber eben knapp verloren. Tja, was war denn das Problem? Da sicher auch am Ende ein blöder Pfiff gegen Alexander Weg, der garantiert ein Foul war und nicht als Foul geahndet wurde.
Ja, das war eine klare Fehlentscheidung. Letztlich muss man sagen, jetzt kurz nach dem Spiel ist es sehr traurig, vor allem für die Mannschaft, die unglaublich beherzt gekämpft hat. Gerannt ist, vorne wie hinten, besonders in der Deckung, hervorragende Leistungen gezeigt hat, Kiel immer wieder vor Probleme gestellt hat, die sie auch nur phasenweise lösen konnten. Deswegen sehe ich zunächst einmal die herausragende Leistung des Bergischen HC am heutigen Tag. Und ich denke, wir haben Kiel noch nie so nah an einer Niederlage gehabt wie am heutigen Tag.
Tatsächlich noch gar nicht.
Nach meinem Gefühl war es so. Wir haben zunächst einmal ein Torhüter-Plus gehabt. Das hat man gegen Kiel auch nicht alle Tage. Christopher Rudek hat das großartig gemacht heute. Und wir waren selbst in einer etwas komplizierten Phase direkt nach Wiederanpfiff ja noch mit zwei Toren dran. Haben dann sechsmal den Ball zum Kreis befördern wollen und haben uns da nicht die nötige Präzision geleistet, die man bei solchen Anspielen haben muss. Bis dahin war es gut gespielt, aber sechsmal dann den Ball in ähnlicher Weise zu verlieren, ist schon extrem unglücklich, weil da ja nur immer einige Zentimeter fehlen zum Gelingen. Dann der Pass von Siemen auf Jeffrey war extrem knapp. Dann der freistehende Ball von Tom Kare vom Kreis, wo Landin einmal gut gehalten hat. Dann die Kemper-Situation von Siemen. Also ich habe da jetzt 10 Situationen allein in der Phase von der 30. bis zur 50. Minute, die günstiger für uns ausgehen können. Und deswegen komme ich zu dem Urteil, es war so knapp wie nie.
Es war ja tatsächlich so, beim 18-18 habt ihr sie ja eigentlich genau da, wo ihr sie auch haben wollt. Ihr habt gerade einen Rückstand aufgeholt, nachdem ja wirklich nicht gut aus der Pause rauskam. Das hat Kiel dann nur mittelmäßig genutzt, kann man sagen. Dann stand es wieder 18-18 und dann passieren eben diese besagten Szenen, die du ja jetzt auch gerade beschrieben hast, zum Beispiel eben der Kemper. Wenn es da ein bisschen glücklicher läuft, wer weiß, wie dann am Ende die 5-1 Abwehrvariante in Kombination mit dem 7. Feldspieler noch fruchtet.
Das ist genauso richtig. Also beide Trainer haben ja versucht, alle taktischen Mittel auszureizen. Wir haben der Offensivdeckung in der ersten Halbzeit von Kiel natürlich den 7. Feldspieler entgegengestellt, wohl wissend, dass man beim Ballverlust auch den Ball ins leere Tor bekommen kann. Das ist auch einige Male geschehen, das muss man aber hinnehmen, akzeptieren. Ich denke, wir haben das taktisch über 60 Minuten sehr gut gelöst. Auch Springer auf der Gegenseite hatte einige Ideen. Zum Schluss hat der Zarabetz noch bringen können. Als Ballverteiler und auch gegen die offene Manndeckung hat er Zarabetz noch hineingebracht. Also da war schon einiges dabei taktisch. Unter dem Strich muss ich aber sagen, ich bin wahnsinnig stolz auf die Mannschaft, die das fantastisch gelöst hat gegen einen so unglaublich gut besetzten Gegner und so nah an der Sensation geschnuppert hat, die ja vielleicht nach dem Spielverlauf auch keine Sensation mehr gewesen wäre, weil die Leistungen unserer Mannschaft waren der Kieler ebenbürtig.
Grundsätzlich gut, das Ergebnis ist natürlich eine Niederlage, aber würdest du sagen, der BRC spielt wieder so, wie du dir es auch dann wünschst, wenn man die Gesamtentwicklung mal Ende Dezember bis heute sieht?
Ja, das ist wieder der echte BRC. Das Kämpfen, das Rackern, das Fighten um jeden Zentimeter, das Tempospiel, was wir an den Tag legen, den Ball treiben, den Ball schnell machen. den Gegner immer wieder das Tempospiel aufzwingen. Ja, man strahlt dadurch aus, dass man mit Herzblut bei der Sache ist und das ist einfach unser BRC. Genau so müssen wir spielen, um in der Bundesliga punkten zu können oder in dem Fall wie heute gut aussehen zu können. Und das hat mir schon gegen Göppingen sehr gut gefallen. Das hat mir heute auch sehr gut gefallen.
Soweit Jörg Föste, zunächst zum Spiel. Im Interview mit dir ist er zwar deutlich, aber nur kurz auf das Stichwort Schiedsrichter in der einen Situation eingegangen, ist aber, denke ich mal, auch okay so, weil es unterm Strich kein Faktor war, an dem man jetzt das ganze Spiel aufhängen kann und sollte, oder?
Wenn man jetzt natürlich guckt und sagt, ja, die Schiedsrichter, die waren die ganze Zeit nicht so gut. Ich fand das nicht, das war ja auch kein einfach zu pfeifendes Spiel. Das am Schluss, das besagte mit Alexander Weck, war eine krasse Fehlentscheidung. Ansonsten gab es schon viele Entscheidungen so auf beiden Seiten, die jetzt nicht so hundertprozentig waren. Da gab es ein paar Pfiffe gegen den BRC, aber es gab auch ein paar Pfiffe wirklich für den BRC, wo man dann auch sagen konnte, so auch gerade in der ersten Halbzeit, naja, da könnte sich auch jetzt Kiel benachteiligt fühlen. Also ich fand, das hat sich so ein bisschen die Waage gehalten und es waren auf keinen Fall, oder es waren sehr wahrscheinlich, sagen wir mal nicht auf keinen Fall, krasse Fehlentscheidungen dabei, wie jetzt diese am Schluss. Und die Mannschaften haben es denn auch wirklich nicht einfach gemacht, den Schiris. Also Jeffrey Boumauer wollte da mal einen Stürmer voll vom Gegner verkaufen. Das ist ihm nicht gelungen. Da ist er dann, glaube ich, auch ermahnt worden. Also es gab viele Szenen, wo es wirklich, wirklich schwierig war, ne? Für die Unparteiischen. Von daher, ja, das würde ich mal nicht zu hoch hängen. Aber das am Schluss ist natürlich einfach ärgerlich. Weil was passiert, wenn Weck zum 23-24 trifft? Unterhalten wir uns dann hier vielleicht tatsächlich über einen Unentschieden oder bricht Kiel vielleicht komplett zusammen dann in der Situation? Who knows?
Nobody knows, auch nicht Christopher Rudek. Aber den hören wir jetzt noch im Interview.
Ja, Christopher Rudek hat sich ganz kurz die Zeit genommen, während er eigentlich seinen Sohn beaufsichtigen muss. Aber ich glaube, wir haben ihn ganz gut im Auge, ne?
Ja, der schenkt Bergi gerade ein paar Dinger ein. Ich hoffe, dass er das unfallfrei hinbekommt und dann können wir kurz quatschen.
Trainiert ihr das tatsächlich schon so ein bisschen zu Hause, Ball werfen?
Na, wenn ich Trainingsklamotten anhabe, dann sagt er Tor, Tor. Also er weiß schon, wo ich dann hingehe und freut sich immer, wenn er mit in die Halle kann. Aber so richtig das Spiel verstanden hat er, glaube ich, nicht.
Okay, du hast sicherlich das Spiel verstanden, vor allem heute eures. Hat ja viel funktioniert, ein bisschen viele Fehler in der zweiten Halbzeit. Also eigentlich hattet ihr ja Kiel da, wo ihr sie haben wolltet, oder?
Ja, muss schon fast leider sagen, klassischer Auftritt gegen Kiel, weil sie nicht besser sind als wir, finde ich, heute auch wieder. Wir aber die ein, zwei technischen Fehler zu viel machen oder sie die auch gut provozieren und dann ja, die Gegenschüsse nicht verteidigt kriegen, weil im Positionsangriff, was haben wir, 26 Tore gekriegt. Ich denke, wir kriegen 6 aus dem 1-0-Konto oder aufs leere Tor. Also sie kriegen, machen 20 Tore im Positionsangriff über 60 Minuten, von daher war das gut. Ja, und es fehlt ein bisschen die Effizienz vorne, um wirklich Kiel richtig in Probleme zu bringen heute.
Man war ja nicht zuletzt gut, dank deiner 15 Paraden. Ein 7-Meter war auch dabei. Also einen besseren Auftritt so aus persönlicher Sicht kannst du ja nicht wünschen.
Ja, aber ist ja egal. Also wenn ich 3 Paraden hätte und wir gewinnen mit einem, wäre es auch okay für mich. Also ich bin einfach wahnsinnig enttäuscht heute, weil ja ich nichts sagen kann, was Kiel besser macht als wir heute. Und am Ende sind wir 2 Tore schlechter.
Ist denn wirklich das Problem tatsächlich einfach nur die Fehler im Angriff dann sozusagen, dass ihr dann doch ein paar Bälle zu einfach ja, herschenkt, muss man ja schon so sagen.
Ja, herschenken ist das ja nicht, weil da einfach eine wahnsinnige Qualität da steht. Also sie machen das schon clever, nehmen die Bälle zum Kreis weg. Das sind die 2, 3 technischen Fehler. Dann finde ich, es ist eine klare Fehlentscheidung beim Wurf von Alex Weck, wo wir auf einen rankommen können, wo wir dann den Ball aufs leere Tor fangen, weil das ist ein klarer Freiwurf. Das kommt dann auch noch dazu, wobei ich sonst finde, dass die Linie völlig in Ordnung war von den Schiedsrichtern, aber das war dann so ein bisschen der Knackpunkt, wo wir in der Euphoriephase sind und dann kriegen wir den Ball aufs leere Tor.
Klar, er kriegt einen im Gesicht ab, da kann es ja keine zwei Meinungen geben.
Ja, ist einfach ein klarer Freiwurf. Also Kiel ist ja selber überrascht, dass das Spiel weitergeht, wobei so eine Aktion war auch in der ersten Halbzeit, einmal Wiencheck am Kreis, wo sie nichts pfeifen, dann Lukas, der Durchbruch, wo sie nichts pfeifen. Aber das ist ja okay, aber ich finde dann in der Situation, wo gerade die Euphoriephase ist, wo wir auf einen rankommen können, 3 Minuten vor Schluss, ist extrem bitter.
Hast du das Gefühl, dass Kiel wieder so ein bisschen ja, in Hektik gerät oder halt nicht damit zurechtkommt, dass ihr dann ja umgestellt habt auf 7. Feldspieler und 5-1 Abwehr?
Nee, das ja leider gar nicht. Das ist ja die Qualität, die Kiel einfach hat. Denen ist das völlig egal, wie es 55 Minuten lang steht. Und das ist das, was wir einfach nicht schaffen, umzustoßen, wo sie dann immer am Ende diese eine Phase haben, wo sie 2 Gegenschüsse in Folge gelaufen, wo sie auf 3 weggehen. Und das müssen wir einfach mal schaffen, nicht zu bekommen. Und dann, ja, also sind sie einfach mal fällig, finde ich, weil wir jetzt jahrelang nah dran sind.
Gut, aber am Ende haben sie natürlich Glück mit dem Schiedsrichterpfiff. Wer weiß, was dann passiert.
Ja, gut, dann sind wir auf einen dran. Dann muss immer noch, müssen wir noch einen Ball holen, vorne noch ein Tor machen. Also, na, sie sind da in der Phase trotzdem kurz auf drei weggezogen, weil sie die zwei Gegenstöße laufen. Und von daher, ja, ist der Pfiff bitter, aber jetzt am Ende auch nicht spielentscheidend, sondern wir müssen vorher ein, zwei Fehler weniger machen, ein bisschen effizienter sein. Aber trotzdem finde ich eine gute Auftritt heute von uns.
Beste Phase, so Mitte der zweiten Halbzeit oder sogar besser noch erste Halbzeit, als ihr einen 5-0-Lauf habt?
Ja, ich finde, wir starten überragend, sind voll da in der Abwehr, kriegen Aktionen, die wir haben wollen, provozieren das gut. Ich finde eigentlich, es gibt keine Phase, wo wir richtig gut sind, sondern es gibt halt nur zweimal fünf Minuten, wo wir schlecht sind. Und das sind die zweimal fünf Minuten, die hier reichen.
Tja, ärgerlich. Aber insgesamt zuletzt gegen Göppingen natürlich ein richtiger Kantersieg. Heute auch bei weitem keine schlechte Leistung oder irgendwas in der Art. Ist der BRC wieder da, wo ihr euch das wünscht?
Ja, also wenn wir jetzt so weiterspielen, auf jeden Fall. Ich finde, das sind echt zwei Auftritte, mit denen wir zufrieden sein können. So macht Handballspielen auch wieder richtig Bock. Und wir haben gesehen, wie wenig Spaß Handballspielen auch machen kann im November und Dezember. Und von daher wollen wir so weiterarbeiten, dass Handballspielen weiter Bock macht.
Sie haben wieder Bock, Sie haben wieder den Spaß am Handballspielen gefunden. Das haben wir in der letzten Folge von Linus Arnesen schon ähnlich gehört. Gut, da stand auch ein Sieg am Ende, Tom, aber auch nach dieser knappen Niederlage gegen Kiel schienen die BRCler nachher recht schnell doch ihren Frieden damit gemacht zu haben.
Ja, letztendlich ist es ja, finde ich, gar nicht so dramatisch. Das hat man halt dieses Spiel verloren, aber die Leistungssteigerung, die Bergischen jetzt hatten, zuletzt, also mit dem erstmal dem Unentschieden in Lemgo, dann Sieg in Hamburg, so mit aller Gewalt und mit ganz viel Krampf und Kampf eben erarbeitet. Damit fing es an. Dann gab es eine ja offensichtlich gute Wintervorbereitung. Da haben sie den Frisch auf Göppingen sehr souverän geschlagen, mit teilweise auch überragenden Leistungen und auch sehr starken individuellen Leistungen. Und jetzt verliert man mit zwei Toren zu Hause gegen Kiel. Das ist ja schon in Ordnung. Und die Leistungen passten jetzt einfach. Von daher kann man da schon ein bisschen optimistischer auch in die Zukunft blicken. Und wenn man dann noch sieht, dass dem BRC das jetzt gelungen ist, ohne die ganz großen Alternativen auf der Bank zu haben, denn das vergisst man ja jetzt so ein kleines bisschen. Es ist ja dann schon so, dass David Schmidt gefehlt hat. Simon Schönningsen musste es quasi alleine richten. War auch wieder nicht schlecht gegen Kiel, die Leistung. Dann ist Fabian Gutbrot ja nach wie vor nicht dabei im linken Rückraum. Und Csabas Szücs, der ja nun auch in der Abwehr mindestens, auch im Umschaltspiel, eine riesige Rolle spielt, fehlte auch noch jetzt. Also von daher kann man nicht sagen, der BRC ist absolut komplett. Und ich denke nur, das hätte auf jeden Fall gestern noch gut getan, wenn David Schmidt dabei gewesen wäre. Es wäre einfach auch in der Offensive noch eine Alternative mehr gewesen. Aber sicher auch die beiden anderen. Bei Fabian Gutbrot muss man natürlich erstmal warten, wie schnell er überhaupt dann wieder fit wird und wie er wieder eingreifen kann. Aber mit David Schmidt, dass er jetzt auch noch mit einer Oberschenkel, so einer Muskulaturverletzung da ausfällt, damit war er jetzt nicht unbedingt zu rechnen. Das hätte ja schon passieren können, dass er eben spielt und dann eben auch hätte helfen können. Ich bin mir sicher, das wäre eine gute Verstärkung für das Spiel gewesen. Also es ist eigentlich noch einen Tick höher sogar einzuordnen, diese Leistung.
Löwenzeit. Kommenden Sonntag will der BRC da weitermachen. Dann geht es in der Solinger Klingenhalle gegen Lemgo. Bevor wir über das Spiel reden, sprechen wir aber auch in dieser Folge über die Klingenhalle und über das, was sich da drumherum tut oder tun könnte die nächsten Jahre. Da gab es seit dem letzten Podcast am Donnerstag ja doch noch einiges an Bewegung.
Ja, die Arena-Frage bzw. die ganze Posse um den Grundsatzbeschluss der Bergischen Arena ist ja jetzt so ein bisschen zur Ruhe gekommen, nachdem gefühlt am Mittwoch war es, vor dem Göppingen-Spiel, mein Telefon den ganzen Tag nicht stillstand, weil irgendwer, ja, also entweder gute Informationen gegeben hat oder Fragen hatte oder auch protestieren wollte gegen den Bau der Arena. Also ich hatte das Gefühl, dass da läuft es gerade so richtig heiß. Letzte Woche, so Mitte der Woche, hat sich es dann gegen Freitag dann doch beruhigt, als dann rauskam, dass man sich dann doch innerhalb der großen Parteien, also CDU, FDP, SPD, auf einen Kompromiss einigen wird. Ganz grob wird eben der Abriss der Klingenhalle nicht mehr als ich sag mal, Grundvoraussetzungen gesehen für diesen Grundsatzbeschluss. Und es ist auch eine Sanierung, steht in Rede, oder vielleicht auch ein Ersatzbau, um eben auch weiterhin Veranstaltungen der Größenordnung, die bisher in der Klingenhalle zu Hause waren, die nicht jetzt BHC-Bundesligaspiele waren, bedienen zu können oder auch Heimspiele vom HSV Solingen-Gräfrath. Also das schafft natürlich eine breitere Akzeptanz und ja, eben auch für einen breiten Sport steht dann ja auch dieser Ersatzbau oder, wenn die Klingenhalle eben erhalten bleibt, zur Verfügung. So, seit das geklärt ist, dass es halt zu diesem Kompromiss kommt und am Donnerstag dann ja darüber abgestimmt wird, habe ich das Gefühl, hat sich die Lage jetzt dann doch so ein bisschen entspannt, auch wenn immer wieder, ja, also klar, die Grünen haben es auch nochmal versucht zu verhindern, aber grundsätzlich habe ich jetzt den Eindruck, das ist jetzt das, was auch passieren wird. Das wird dann eben am Donnerstag beschlossen und dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht.
Der Vollständigkeit halber, auch die BFS-Abi-Fraktion im Solinger Stadtrat hat Zustimmung signalisiert, so zumindest die Aussage von Freitag aus dem Rathaus. Das ist ja durchaus ein großes Politikum geworden, diese Arena-Diskussion. Die Stadtspitze sieht es jetzt als Erfolg, dass man verschiedene Meinungen zusammengeführt habe. Wenn man sich die geänderte Beschlussvorlage für den Start am Donnerstag anschaut, für das Stadt- und Sportquartier Weiersberg, von der Sanierung der Klingenhalle über Kreisverkehre und andere Verkehrsfragen bis zum Prüfauftrag für eine variable Eisfläche, das sind ja 1:1 Forderungen und Vorschläge der CDU, die das Rathaus jetzt in die eigene Beschlussvorlage übernommen hat, um möglicherweise ein Scheitern oder eine Ablehnung zu verhindern. Aber gut, auch Kompromisse gehören zur Politik. Da will man sich beim BRC auch offenbar nicht allzu tief reinhängen. Geschäftsführer Jörg Föste sieht die jüngsten Entwicklungen jedenfalls insgesamt erstmal positiv.
Naja, es ist ja so, dass wir den politischen Prozess insoweit begleiten können, indem wir sachdienliche Hinweise in Richtung Leistungssport geben können. Das haben wir auch mal wieder gemacht. Und darauf denke ich, sollte man sich auch beschränken, weil alles andere ist ja Sache der politisch Gewählten, der Volksvertreter. Und was man erwarten konnte und kann, ist, dass dort verantwortungsbewusst gehandelt wird und mit dem Thema umgegangen wird. Und wir haben den Eindruck gewonnen, dass das in den vergangenen 3-4 Wochen immer mehr auch geschehen ist. Man hat immer mehr Sachkenntnis angehäuft, um dann zu einem ausgewogenen Urteil zu kommen. Ich halte den Prozess grundsätzlich für geordnet und gelungen. Und man kann auch sagen, dieser Diskurs ist ja nötig beim Thema dieser Tragweite. Und nach meinem Dafürhalten werden wir am Donnerstag einen tragfähigen Kompromiss sehen, der auch breite Zustimmung ernten wird.
Was dann daraus wird, das wird man sehen. Gerade die Frage der Finanzierung dürfte neutral formuliert noch spannend werden. In den bisherigen Überlegungen der Stadt war es ja so gerechnet, dass die künftige Arena auch für den Schul- und Vereinssport genutzt wird und man so dann Betriebskosten für die alte Klingenhalle sparen könnte, auch weil reine Eventhallen bekanntermaßen defizitär sind. Wie die Rechnung in einer Kombilösung aufgeht, wie viel teurer als die schon bereits kalkulierten 50 Millionen Euro für die Arena es wird oder ob die Sanierung der Klingenhalle dann doch möglicherweise günstiger wird als die bislang geschätzten 20 Millionen, das wird interessant zu sehen. Da kommen noch einige heiße Diskussionen und schwierige Beschlüsse auf Solingen zu. Aber Jörg Föste sagt klar, wichtig ist, dass jetzt der Anfang gemacht wird.
Das ist jetzt die letzte Chance. Das ist zum einen zeitlich glasklar die letzte Chance, das hinzubekommen. Und zum Zweiten, was aber viel wichtiger ist als die zeitliche Komponente, die offenkundig ist, es ist ja bergischer politischer Wille gewesen, das in der Form auch hinzubringen. Und daher hatte ich das genauso erwartet.
Also da ist schon eine klare Erwartungshaltung rauszuhören, auch wenn man sich da ansonsten derzeit in der Diskussion zurückhält. Am Freitag, also nach dem Tag der Ratssitzung, will sich der BRC dann aber auch nochmal öffentlich zu Wort melden.
Ja, wir werden die Öffentlichkeit einladen am 18. im Sinne einer Pressekonferenz und werden dann am 18. unsere Haltung und unsere Pläne für die Zukunft entsprechend der Öffentlichkeit mitteilen.
Dann geht der Blick aber auch wieder aufs Sportliche. Sonntag kommt der TBV Lemgo-Lippe in die Klingenhalle. Die hatten jetzt am Wochenende unfreiwillig spielfrei. Das Spiel des TBV gegen Stuttgart musste abgesagt und verlegt werden wegen mehrerer Corona-Fälle bei den Stuttgartern. Hoffen wir mal, dass bei Lipperländern und Löwen alle diese Woche verschont bleiben. Dentom, auf ein Spiel gegen Lemgo freut man sich jedoch eigentlich immer, oder? Nicht nur wegen des Wiedersehens mit Florian Kehrmann, auch die Erinnerung ans letzte Spiel, gar nicht so lange her, einen Tag vor Heiligabend war es, ist, naja, weitgehend positiv. Am Ende stand ein Unentschieden, 27-27. Kurz vor Schluss hat der BRC da noch den Ausgleich kassiert. Da wird man diesmal auf ein etwas glücklicheres Ende hoffen.
Ich halte das schon in der derzeitigen Form für absolut denkbar, dass der BRC dann da auch die Punkte holt. Und bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Ist ja immer ein sehr, sehr interessantes Duell. Es ist natürlich kein Derby, dafür sind die Teams zu weit voneinander entfernt. Aber es hat irgendwie doch eine etwas größere Brisanz, BRC gegen Lemgo, als zum Beispiel ja, BRC gegen Minden. Obwohl das ja eine ähnliche Nähe ist zueinander. Gegen Lemgo ist es halt doch oft sehr eng, sehr umkämpft und die Historie zeigt, es gab da einfach viele Spiele, an die man sich noch sehr, sehr gut erinnern kann und von daher freue ich mich auch auf dieses Spiel nächsten Sonntag und bin eigentlich überzeugt, dass der BRC das Ding gewinnt und ja, ich glaube, wir lassen das mit dem Tippen, weil er hat zuletzt ganz gut funktioniert, wenn wir nicht getippt haben.
Ja, ja, Handballer und die Sache mit dem Aberglauben, ne? Aber gut, dann lasse ich meinen 28-26 Tipp mal stecken. Sonntag, 16 Uhr, Anwurf in der Solinger Klingenhalle. Wir werden es verfolgen. Für heute war es das mit der Löwenzeit. Eine gute Woche allerseits und wir hören uns.
Löwenzeit, der BHC-Podcast. Präsentiert von den Sparkassen in Remscheid und Solingen. Weil's um mehr als Geld geht. Sparkasse.